Warten. Das ist Advent. Wir warten oder sagen immer wieder, dass wir in der Wartezeit leben, oder nicht? Da können so ein paar Sekunden, wie viel waren es jetzt, eine halbe Minute, doch schon ganz lang werden, oder? Wir leben in der Wartezeit, in der Adventszeit. Und die Wartezeit ist gar nicht immer so einfach. Wie gesagt, ich merkte gerade schon, nur bei diesen paar Sekunden, da wurde der eine oder andere schon so leicht unruhig. Was ist jetzt los? Aber wir leben in der Wartezeit, in der Adventszeit. Der eine wartet darauf, dass der Zug endlich kommt. Vielleicht ist er ja auch schon vorbei. Der andere wartet an einer roten Ampel. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen, diese Aufschrift hier. Rotzeit beträgt 20 Minuten, steht da drauf, also nicht nur 30 Sekunden, bitte Motor aus, 20 Minuten. Wir haben oder müssen mitunter warten auf einen Studienplatz oder auf diese rote Ampel. Manchmal warten wir auf ein Paket, ganz dringend, hoffentlich kommt die Post endlich. Dann ist die Post da und das Paket ist aber immer noch nicht da. Dann müssen wir noch einen Tag warten, aber es ist ja schon so dringend, wir warten da drauf. Manchmal warten wir auch auf eine Antwort, auf eine Frage oder auf etwas. Manchmal warten wir im Wartezimmer, was für ein Wartezimmer auch immer. Es gibt da recht unterschiedliche Wartezimmer, kann manchmal recht lang werden. Wir warten auf Rettung aus einer schwierigen Situation. Wir warten auf Hilfe in schwerer Not, in Problemen, die wir haben. Wir warten auf Weihnachten. Sehnsüchtig, hoffentlich ist bald Weihnachten. So, unser ganzes Leben besteht aus Warten, Warten und Warten. Und ich habe auch mal nachgeschaut, Konstantin hatte schon einige Sachen auch genannt, was Warten bedeutet. Eine Definition, die ich gefunden habe, ist, sagt, dass Wartezeit der Zeitraum ist, der verstreichen muss, bis ein ganz bestimmtes Ereignis eintritt. Von jetzt bis ein ganz bestimmtes Ereignis eintritt, die Zeit dazwischen ist dann die Wartezeit. Und wir warten im Moment auf Weihnachten. Ja, so dieses Bild, fast ein bisschen verdeckt für euch, so sehnsüchtig aus dem Fenster schauen, warten auf Weihnachten für die Kinder, ja, auf das, was es dann dort an Geschenken gibt. Aber eigentlich warten wir ja, oder haben wir ein Zweifaches, auf das wir warten. Das eine ist die Adventszeit. Wir haben immer wieder auch schon davon gehört, auch letzten Sonntag haben wir von der Adventszeit gehört, die Erinnerung an den Anfangspunkt des Kommens Jesu hier auf der Erde. Jesus hatte ja einen ganz konkreten, fassbaren Anfangspunkt, als er auf diese Erde gekommen ist. Er hatte einen ganz konkreten, sichtbaren Endpunkt hier auf der Erde, wo er in den Himmel aufgefahren ist. Und dazwischen hat er einen Auftrag gehabt. Und dazwischen hat er die Erlösung für uns Menschen geschaffen. Und auf den Anfangspunkt dieses Kommens Jesu, darauf warten wir, die Erinnerung daran. Der zweite Punkt ist aber auch, dass wir auf das Wiederkommen Jesu warten. Denn Jesus hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Und auf dieses Wiederkommen warten wir, um die, die an ihn glauben, also die, die seine Kinder sind, zu sich zu nehmen. Darauf warten wir. Und die, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht glauben wollten, zur Urteilsverkündigung beim Endgericht. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Seine Kinder wird der Herr Jesus für die Ewigkeit oder um die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen zu können, holen oder mitnehmen. Und die, die dieses Vergebungsangebot, wir reden da von Bekehrung, ich spreche lieber von Wiedergeburt, nicht erlebt haben, zum Endgericht die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Diese Dinge warten auf uns in der Ewigkeit. Und in Sacharja Kapitel 9, Vers 9, da lesen wir: Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Und so wie wir auf Weihnachten, auf die Geburt Jesu, auf das Wiederkommen Jesu warten, so warteten vor über 2000 Jahren die Juden auch schon sehr auf ihren Messias, auf den Befreier, auf den Retter, der ihnen versprochen worden war. Im Alten Testament, unter anderem auch diese Stelle hier und viele, viele andere Stellen, die den Messias vorher oder prophezeiten, er würde kommen, sie warteten. Es gab aber ein Problem. Es war ein sehr großes Problem. Sie wussten, dass er kommt, ja. Sie kannten auch die Bibelstellen, die von seinem Wiederkommen sprachen, ja. Das ganz große Problem war die Vorstellung von dem, wie Jesus wiederkommen würde und was er dann tun würde, wenn er kommen würde als Messias, als Retter, hatte für die meisten Juden nichts mit dem zu tun, was im Alten Testament vorhergesagt war. Sie hatten ihre ganz genauen Vorstellungen, wie es denn ganz genau sein würde. Und Jesus kam, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Er kam völlig anders. Ganz anders war sein Kommen. So haben die meisten Juden ihn auch nicht erkannt. Und wenn wir uns mit dem Wiederkommen Jesu beschäftigen, gibt es auch sehr genaue Vorstellungen von manchen Theologen, wie es denn ganz genau sein wird. Manche streiten sich da auch recht intensiv und mit viel Freude, wie es denn sein wird. Ich denke jedes Mal, wenn ich an diese Thematik denke, wisst ihr, wir werden es sehen. Das ist das, was ganz sicher ist. Alle werden sehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wie es dann im Einzelnen sein wird, das weiß ich nicht. Ich werde es sehen. Denn er wird wiederkommen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist. Das erste Wort in diesem Vers, oder in dem zweiten Teil dieses Verses, siehe. Siehe, der Besuch ist gerade auf den Hof gefahren. Oder siehe, es hat geklingelt, sagt kein Mensch, oder? Hä? Würde das von euch jemand so sagen, siehe, es hat an der Tür geläutet oder siehe, es hat geklingelt? Siehe, könntest du bitte mal runtergehen und die Tür öffnen? Sagt eigentlich keiner, oder? Kann mal bitte jemand runtergehen und die Tür öffnen? Oder man benutzt den Drücker, je nachdem, was Möglichkeit man hat. Oder gerade was ich mit den Kindern erlebt habe, als sie noch kleiner waren, wir haben Besuch erwartet, haben sie gerne am Fenster gestanden. Sie kommen, sie kommen! Aber nicht, siehe, der Besuch ist gerade auf den Hof gefahren, hat keiner gesagt. Ja? Aber sagen wir auch nicht. Aber dieses siehe, wenn wir das hier in der Bibel finden und auch gerade hier in diesem Vers, hat auch eine viel tiefere Bedeutung wie das. Siehe, es kommt jemand zu Besuch. Sondern es hat, oder es ist eine sehr, sehr dringende Aufforderung, jetzt einmal ganz genau aufzupassen. Achtung, jetzt passiert etwas ganz Wichtiges oder Achtung, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Pass ganz genau auf, das, was jetzt kommt, eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Aussage, pass ganz genau auf. Und das ist das, was wir hier auch in diesem Vers haben, dieses Siehe. Hey, jetzt pass ganz genau auf, was jetzt kommt, was der Sacharja jetzt weiterzugeben hat. Das ist ganz, ganz wichtig für euch. Die Leute wirklich aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, jetzt ist ganz, ganz wichtig, dabei zu sein, wach zu sein. Dein König kommt zu dir, sagt der Sacharja hier. Ich weiß nicht, ob ihr vor 3 Jahren die Medien verfolgt habt. Im August 2011 war in Ladenburg, das ist ein Ort bei Heidelberg, etwa 11 bis 12.000 Einwohner, also ein kleines, beschauliches Städtchen, ähnlich wie Bad Pyrmont. Vielleicht ein Tucken größer. Vielleicht hat Pyrmont, weiß ich nicht genau. Ja, ein bisschen größer. Also ein kleines beschauliches Städtchen Ladenburg bei Heidelberg. Das Königspaar Silvia und Karl Gustav von Schweden. Sie ist übrigens gebürtige Heidelbergerin, ist da geboren. Die beiden kommen gelegentlich gerne nach Heidelberg zurück und tun das, was sie dann auch ganz gerne tun, ohne Leute drumherum, einfach nur die beiden bummeln dann ganz gerne durch die Gegend. Und so im August 2011 in Heidelberg, in Ladenberg auch, bummelten durch dieses Städtchen und wollten in einem Lokal zum Mittag essen. Gingen dort rein und die Wirtin hat sie dann mit der Begründung abgewiesen: Wir haben hier gerade eine Hochzeit und keinen Platz mehr frei. Es ist alles voll. Ich habe nichts mehr, was ich Ihnen anbieten kann. Sie könnten aber etwas weiter gehen, um dort eine Pizza essen zu gehen. Auf dem Marktplatz gibt es eine Pizzeria, gar nicht weit weg von hier. Die hätten sicherlich noch einen Platz frei. Gesagt, getan. Die beiden gingen weiter zu dieser Pizzeria. Die Wirtin, sie hat das Königspaar nicht erkannt. Der Pizzawirt schon. Sie haben dort ihre Pizza gegessen und der Spott und Hohn für diese Wirtin war anschließend in den Medien recht groß. Könnt ihr euch vorstellen. Zur Begründung sagte diese Wirtin: Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag Illustrierte zu lesen. Ich habe die Königin nicht erkannt, als sie mich nach einem Tisch fragte. Sie haben sich danach schriftlich bei diesem Königspaar, Silvia und Karl Gustav von Schweden, entschuldigt. Die Reaktion darauf ist allerdings nicht bekannt. Pass auf, dein König, er kommt zu dir. Merken wir? Jesus Christus, er ist der König, der Könige überhaupt. Wenn es einen König über alle Könige gibt, dann ihn. Und ob er auch dein König ist, das entscheidest du selbst. Er ruft, er zieht, er möchte gerne dein König sein, aber du entscheidest. Und die Folgen dieser Entscheidung sind hammerhart. Die trägst du dann allerdings auch selber. Denn damit entscheidest du, ob du diesen König, von dem Sacharja hier spricht, sieh, dein König, er kommt zu dir. Und du entscheidest, ob du diesen König annimmst oder ob du ihn abweist. Und damit entscheidest du, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Beim König der Könige, in der Gegenwart Gottes oder in der Hölle, beim Satan. Und die Entscheidung, die triffst du hier auf der Erde. In den Jesaja Kapitel 45, die Verse 22 bis 24, da lesen wir: Wendet euch mir zu und lasst euch retten, ihr Menschen von allen Enden der Welt. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich schwöre bei mir selbst, Wahrheit kommt aus meinem Mund. Ein Wort, das unverbrüchlich ist. Alle fallen vor mir auf die Knie und jede Zunge schwört mir zu. Nur bei Jahwe ist Wahrheit und Macht. Beschämt werden alle zu ihm kommen, die gegen ihn gewütet haben. Wir haben zwar die Wahl, sagt ja, die Qual der Wahl, aber wenn wir die Wahl haben, müssen wir uns auch entscheiden. Und so wie Jesaja hier schreibt, werden alle Menschen eines Tages ihre Knie vor Gott beugen müssen. Ob sie es wollen oder nicht. Und dann macht es doch Sinn, wenn wir das wissen, das schon zu Lebzeiten zu tun. Unsere Knie vor unserem Herrn und Heiland, vor diesem König der Könige, schon zu Lebzeiten zu beugen, ihn als Herrn und als König anzuerkennen, um es nicht hinterher tun zu müssen, denn dann ist es zu spät. Auch dazu finden wir viele, viele andere Bibelstellen und Situationen in der Bibel. Denken wir an Lazarus und dem reichen Mann. Das ist ein sehr, sehr klarer Bericht Jesu über das, was dann danach kommen wird. Hast du Platz für diesen König in deinem Leben? Oder hast du auch keine Zeit, in der Bibel zu lesen, um Jesus überhaupt erkennen zu können und ihn in dein Leben einzulassen? So wie diese Wirtin keine Zeit hatte, in der Illustrierte zu lesen, dass ihr das Königspaar nicht erkannt hat. Es wird dir hinterher nichts helfen zu sagen, ich hatte einfach keine Zeit, in der Bibel zu lesen. So habe ich den Herrn oder habe ich den König einfach nicht erkannt. Dann ist die Entscheidung zu spät. Geht die Geburt Jesu Christi in diesem Jahr an dir vorbei, ohne dass du dich darauf vorbereitet hast? Wir hatten letzten Sonntag, hatte Erik den 5. Advent angesprochen, den Sonntag nach Weihnachten, und gefragt oder dann auch gesagt, wenn du den Sonntag erlebst, Weihnachten einfach so an dir vorbeigerauscht ist, du dich überhaupt nicht darauf vorbereitet hast, hast du Weihnachten dann, drückst du mal mit anderen Worten aus, einfach verpennt? Oder hast du dich wirklich auf diesen König, diesen Herrn vorbereitet? Siehe, dein König, er kommt zu dir. Sei bereit, ihn reinzulassen und nicht zu sagen, das tut mir leid, ich habe leider keinen Platz mehr für dich. Es ist schon alles voll mit Geschenken, mit Stress, mit Terminen. Ich würde ja gerne, aber ein andermal vielleicht. Aber dieses Jahr ist alles schon voll, auch wenn ich wollte. Ich habe einfach keine Kapazitäten mehr frei. Geh doch einfach ein Stück weiter, lieber König oder lieber König. Dort wirst du sicherlich noch irgendwo ein Plätzchen finden, aber bei mir dieses Jahr nicht. Sieh, dein König kommt zu dir und er ist gerecht. Jesus ist der Einzige, der vor Gott gerecht ist. Und allein durch ihn werden wir von Gott auch als gerecht angesehen. Ich habe dieses Bild, ich glaube, schon zweimal erwähnt in einer Predigt. Wenn wir hier, ich mache es einfach nochmal, hier ist der Mensch, der sündig ist. Hier ist Gott, der heilig ist. Und ein Gott, der nicht mit Sünde in Berührung kommen kann. Das geht nicht. Aufgrund dessen, wie und wer Gott ist. Jesus ist als Kind auf diese Erde gekommen, ist für uns Menschen gestorben und fungiert, ich habe es halt immer so ausgedrückt, als Filter. Der, hier ist Gott, ich mache mal so, hier ist Gott, hier ist der Mensch und hier das Mikro ist dann Jesus, ist der Filter dazwischen. Und nur durch diesen Filter, durch das reinigende Blut von Jesus, kann Gott uns als gerecht ansehen. Und können wir Gemeinschaft haben mit ihm? Ist dieser Filter nicht da? Hast du keine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu treten? Bist du auf ewig verloren? Mit diesem Filter dazwischen hast du die Möglichkeit. Und allein dadurch kannst du Vergebung deiner Schuld bekommen. Weil Jesus gerecht ist. Und der Einzige, der wirklich gerecht ist. Und er ist der Retter. Siehe, dein König, er kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Jesus ist der, der als der eine und endgültige Erlöser kommt. Der den anderen, uns, dir, die Erlösung bringt. Schau mal ganz genau hin. Dein König, er kommt zu dir. Das ist ein gerechter König, der dich retten will und der dir helfen will, dein Leben zu verändern. Nun leben wir in einem Land, in dem wir die Freiheit haben, uns hier so zum Gottesdienst zu treffen, wie wir es heute haben. Wir haben die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen als Gemeinde, dort Waffeln anzubieten, stellen dort ein Missionsprojekt vor, wofür die Einnahmen gehen. Menschen spenden öffentlich dafür, wir können mit Menschen reden. Wir haben eine Menge Möglichkeiten, uns vorzubereiten auf diesen Herrn, auf das Kommen Jesu. Aber ist Weihnachten wirklich nur ein Stimmungsfest mit vielen Lichtern, mit vielen Kerzen? Das ist wunderschön. Ja, natürlich. Aber ist Weihnachten da nicht für viele nicht wirklich ein Stimmungsfest? Ich möchte mit einem kurzen Artikel abschließen. Wenn man an Heiligabend in einem nordafrikanischen Land auf die Straße geht, sieht es dort genauso aus wie an allen anderen Tagen des Jahres. Aus den Teehäusern schallt keine Weihnachtsmusik, es rieselt kein Schnee, Menschen gehen ganz normal ihren Geschäften nach. Nach dem sogenannten arabischen Frühling wurde die Situation der Christen dort schwieriger, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich. Regierungsnahe Medien riefen vor Weihnachten dazu auf, den Christen kein frohes Fest mehr zu wünschen, wie es sonst üblich gewesen war. Weihnachtsstimmung? Wie soll die überhaupt aufkommen? In dieser Situation beeindruckte das Verhalten von führenden Christen. Sie riefen zu Frieden und Versöhnung auf. Als ein Imam einen Kirchenführer fragte, warum er nicht mehr Druck auf die Regierung machen würde, antwortete dieser: Ich mache Druck auf Gott. Und dieser Druck auf Gott war nicht umsonst. In der Hauptstadt besuchten einige bekannte Intellektuelle demonstrativ den Weihnachtsgottesdienst, um ihrer Verbundenheit mit den Christen Ausdruck zu verleihen. So viele Nichtchristen in einem Gottesdienst, das war ein Novum, noch nie dagewesen vorher. In einer anderen Stadt nahmen Muslime aus einer Minderheitssprachengruppe am internationalen Gottesdienst teil, sprachen ein Grußwort und distanzierten sich deutlich von dem in den Medien Gesagten. Der gewaltige Widerstand von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit führte dazu, dass es in dem besagten Land mittlerweile eine Regierung gibt, die Glückwünsche zu Weihnachten nicht mehr unterbindet. Amen.